Faultiere sind ja wirklich unglaublich langsam.
Warum fühle ich mich so angesprochen?
Nobody knew that healthcare could be so complicated. 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 Complicated.
Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit macht Politik Episode 99 mit der Aufnahme am 10.10.2022 am Internationalen Tag der seelischen Gesundheit. Und dann erscheinen wir, obwohl das natürlich mir ein bisschen Druck gibt, also ich hoffe, wir erscheinen am Internationalen Mädchentag am 11. Oktober. Es könnte ein Tag später werden, mal sehen. Aus einem fernsüdlichen Kontinent, mehr möchte ich nicht verraten, wieder in Europa und für euch wieder am Mikrofon unsere Podcast Public Health Physiotherapeutin Claudia Czernik. Hi, ich habe da extra hingeschrieben.
Ich höre gerade sagen, extra Claudia. Spanisch. Und ich habe meine zwei Spanisch-Vokabeln rausgeholt. Muchas gracias.
De nada, de nada. Und da unser Podcast-Arzt heute leider nicht kann, aber wir die Episode ja auch endlich mal rausbringen wollten, es hat ja wirklich lang genug gedauert, leider heute ohne den guten Pascal Nolderik, aber schöne Grüße von uns beiden.
Auf jeden Fall.
Damit also nur noch der Letzte hier in der Runde, euer Podcast-Pfleger Philipp Schunke. Salut allerseits. Und obschon ich eigentlich auf deinen Reisebericht gespannt bin, erstmal noch. Ja, auch da gab es bestimmt gute Gerichte.
Oh,
erstmal.
Ja.
Herzlichen Dank an Johannes und Winfried. Ganz tolle Unterstützung von euch beiden. Und Winfried, extra noch die Runde Eis werden wir uns gönnen. Vielleicht warten wir noch auf wärmere Temperaturen. Ich sitze hier übrigens passend zu deiner Reise mit einem Poncho, um die natürlich nicht geheizte Wohnung zu kompensieren. Der Poncho kommt aus dem Land, wo du auch warst. Übrigens.
Ja, und in dem Land, wo ich war, wurde uns auch ans Herz gelegt, noch ein paar Pullover mitzunehmen. Deutschland.
Aber jetzt erstmal, was erwarten denn unsere HörerInnen heute?
Ja, es gibt einige News, denn der gesundheitspolitische Herbst, der hat einiges zu bieten, würde ich mal so sagen. Es geht los mit einer Leseempfehlung von dir zum Thema HeilpraktikerInnen. Dann werde ich kurz was zu dem heiß umstrittenen und diskutierten GKV-Finanzstabilisierungsgesetz sagen.
Hey, wow. Hast du
das
geübt?
Hey, wow, war ich das richtig ausgesprochen? Wäre so ein toller Name, ne? Zungenbrecher-Ding. Ja, ich habe geübt. Ja, dann du hast noch was zur Suizidhilfe, das ist kein Zungenbrecher. Und wir gucken am Ende nochmal auf die aktuelle Debatte rund um die Gesundheitskioske. Und was mich besonders freut, denn das haben wir tatsächlich noch bei hochsommerlichen Temperaturen aufgenommen. Und jetzt bekommt ihr es endlich auf die Ohren, das Interview mit dem Gesundheitskollektiv Neukölln. Ja, leider gibt es heute keinen Medizinmurks aus besagten Gründen, aber ich glaube auch so sind es genug Infos.
Und ein tolles Interview. Muss ich sagen, weil ich war ja nicht dabei, ich durfte es dann schneiden und insofern
ich
hab's hören.
Geschnitten.
Ich habe es nachgeschnitten, um das.
Ich bin nicht richtig gearbeitet. Na
ich habe noch ein bisschen Effekte drauf gemacht, die Stimmen, bla bla bla. Meine Aufgabe noch wenigstens etwas erfüllt, deswegen konnte ich es aber auch hören. Total spannend, genau. Also bleibt dran oder springt gleich dahin, wie ihr wollt. Dafür gibt es Kapitelmarken. Aber jetzt zu uns und damit zu dir. Ein kleiner Reisebericht, bitte.
Ja, ich muss erstmal auflösen, wo ich war. Ich war in Ecuador, in Südamerika tatsächlich, für alle die Personen, die jetzt erstmal auf die Landkarte gucken müssen.
Am Ecuador.
Am Ecuador, ja genau.
Könnte der Name so ein bisschen.
Ja, da gibt es auch ein Museum mit tollen Experimenten. Aber ja, da haben wir lange nachgegoogelt, ob die wirklich stimmen oder nicht. Aber gut, meine ehemalige Mitwohnerin kommt aus Ecuador und wir haben uns das super, super lange vorgenommen, da einmal hinzufahren. Dann kam ja besagte Pandemie und dann haben wir es jetzt endlich geschafft. Ich hatte ja auch das große, große Privileg, im Sommer 3 Monate frei zu haben. Es war großartig. Ich habe mich auch mal sehr viel nicht mit Gesundheit beschäftigt.
Seid ihr gegönnt.
Genau. Ja, und tatsächlich auch ab und an mal in der Hängematte gelegen.
Sehr schön.
War sehr gut, genau.
In
aber
den ordentlichen ecuadorianischen Hängematten, hoffe ich doch.
So ordentlich.
Querliegen.
Schön vor allem.
Groß.
Ja, ich wollte eigentlich eine mitnehmen, aber so. Mein Rucksack war dann bis oben hin voll.
Ich habe hier noch 4 rumfliegen, ne? Also wenn du eine haben willst, sag Bescheid. Ich habe, also auch da zur Auflösung, ich war ja vor, wir hatten das mal ausgerechnet.
Vor 30 Jahren.
Es sind schon 30 Jahre, glaube ich, schon eher so traurig das ist. War ich ja auch in Ecuador für ein paar Monate und daher kommen noch die Hängematten. Also vielleicht sollte man es vorher testen, bevor man das volle Gewicht drauf setzt.
Ganz sagen, schon Motten drin. Ja, aber es ist ein tolles Land. Also die haben nicht nur tolle Hängematten, es ist auch so ein tolles Land. Total abwechslungsreich, also es ist wirklich verrückt. Von Dschungel bis auf den Vulkanen, die quasi auf den Anden obendrauf noch gefühlt sind. Gibt es ja auch Schnee, wir waren sogar einen bestiegen, waren bis zur Gletscherzone oben. Also das ist Wahnsinn. Dann hast du die Küste. Wir waren zum Glück direkt in der Walsaison da. Ich weiß immer nicht, wie cool das ist, mit dem Boot da rauszufahren und Wale zu beobachten. Aber wir haben es einen Tag gemacht. Das war Wahnsinn.
Und Galapagos für Arme habe ich. Auch da, um es klar, ich hatte das Privileg, dich deinen Reisebericht zu verfolgen und mit Sehnsucht zu lesen und zu sehen, weil ja, du hast so ein paar Bilder ja auch immer rumgeschickt. Ist auch ein bisschen fies eigentlich, ne?
Ich habe das nur gemacht, weil mich so viele Leute danach gefragt haben. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen.
Es war auch schön, aber es ist immer halt so ein bisschen so bitter auch, ne? Also,
ja, aber ich habe das auch reflektiert, weil man packt ja da nur die schönen Sachen rein. Also zum Beispiel so diese ganze Armut auch, die man sieht, diese einfachen Verhältnisse und wie Menschen leben, das packst du ja da nicht rein. Oder was aus den Auspuffen rauskommt. Oder das ist halt auch immer, also ich habe mich immer so ein bisschen Instagrammig gefühlt, obwohl ich da nicht unterwegs bin. Aber klar, ne, so beim Reisebericht. Deswegen, also wunderbares Land. Ich finde immer da, wo die Menschen ins Spiel kamen, wurde es dann zum Teil skurril. Also es gibt natürlich da eine unglaublich große Schere von Armut und Reichtum und das sieht man auch, also wenn man so ein bisschen diese Brille dafür aufhat und natürlich auch so, ja, die Public Health Brille konnte ich dann doch nicht immer ablegen, da sieht man schon so ab und an Sachen, vor allem natürlich Straßenverkehr, wo, ja, da fährt einfach alles, was vier Räder hat, so lange bis, weiß ich nicht, eins abfällt oder sowas, also es ist wirklich Wahnsinn, wie da was transportiert wird und ja, ich habe auch ordentlich gelitten in den ganzen Serpentinen. Konnte ich natürlich auch nicht gut in der Reisegruppe kommunizieren, aber genau.
Ach, ihr seid selbst gefahren. Also du hattest Angst in
den
Serpentinen.
Mein Bruder ist zum Glück gefahren.
Okay, gut.
Ja, genau. Also da ging es noch, weil da konnte man ihn ja zur Not zurechtweisen. Aber bei den ganzen Busfahrten, die
ja auch
da
gemacht.
Ist sehr verrückt.
Genau, ja, Serpentinen so denke ich primär gemacht. An Bus. Also ich fand das auch sozusagen, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber es war Standard, dass bevor die Busfahrt startete, die zwei Busfahrer, also es waren immer Männer, vor dem Bus standen, ein Gebet sagten, ein Kreuz schlugen und dann wie die Henker diese Strecken. Also Serpentin muss man wirklich, also in den Anden, ne? Das geht ja dann wirklich hunderte von Metern neben der Straße runter. Das ist der Hammer.
Und manchmal existiert die Straße dann auch nicht mehr oder so. Da steht irgendwo so ein kleines Schildchen, Peligro, Gefahr und dann puff, ist einfach die halbe Straße weg. Ja, das ist schon eine Erfahrung auf jeden Fall. Aber jetzt kann ich hier super Bus fahren in Deutschland. Das weiß ich, wenn man gerade ausgeht. Ja. Genau. Ja, und ich habe tatsächlich auch, was ich richtig, richtig süß fand, direkt wenn man wir sind in Quito angekommen am Flughafen, das ist die Hauptstadt, und da wird man direkt von Julian begrüßt, einem kleinen Faultier. Und zwar ist das so eine Kampagne von der dort ansässigen Krankenversicherung. Und ich finde das so süß. Ich werde auch in die Shownotes hier einen Link packen zu einem kleinen YouTube-Video. Ich weiß nicht, hast du es dir schon angeguckt?
Nee, noch nicht.
Die Kampagne hat quasi den Slogan, wir können es alle. Und zwar, wenn Julian es kann, schaffst du es auch. Also es geht da um Bewegung. Es ist eine Kampagne zur Bewegungsförderung. Und Faultiere sind ja wirklich unglaublich langsam.
Warum fühle ich mich so angesprochen? Okay.
Schau es dir an. Wir hatten wirklich im Dschungel das Privileg, dass wir eins beobachten durften, ganz süß, mit Baby auf dem Bauch. Aber dann hat die Führerin, die uns da durch den Dschungel geführt hat, gesagt, dass wenn das Baby runterfällt, die Mutter nicht danach das praktisch wieder aufhebt vom Boden, weil es zu gefährlich ist, dann war die ganze Romantik dahin. Aber ja, auf jeden Fall sind die ultra, ultra langsam und das ist natürlich ein super Slogan zu sagen, ja, wenn Julian das Faultier es schafft, sich zu bewegen, dann schaffst du es auch. Fand ich ganz süß.
Okay.
Und der gibt dann auch immer so Gesundheitstipps und so. Genau. So viel vielleicht ganz kurz zu Ecuador, zu meiner Reise. Es war natürlich, also man wird ja komplett in eine andere Welt geworfen, so, ne? Also die Sprache ist anders, die sozialen Praktiken sind komplett anders. Man muss das Klopapier vorm Klo sich abreißen. Es gibt kein Klopapier auf dem Klo. Das lernt man dann ziemlich schnell. Und ja, auch generell so, ne? Wie so miteinander funktioniert. Man kann keine Busse buchen, sondern läuft dann einfach die Straße lang und nimmt dann ein. Und ja, lauter solche Sachen. Es funktioniert halt irgendwie alles anders, aber doch ein bisschen gelassener, habe ich so den Eindruck gehabt.
Und
aber
jetzt bist du in der kalten deutschen Realität gelandet und auch wieder am Arbeiten schon, oder?
Genau, ich hatte noch eine Woche zum Ankommen hier. Das war auch echt gut und wichtig. Und seit letzte Woche Dienstag bin ich wieder am Arbeiten. Genau. Aber tatsächlich, also mit die Kälte ist gar nicht so das Problem gewesen, weil wir auch da in Ecuador durch die Anden, du hast halt relativ großes Spektrum. Also ich habe auch oft die Daunenjacke angehabt. Vor allem nachts wurde es da schon ordentlich kalt. Also von daher, das war jetzt gar nicht so schlimm. Und ich habe auch eine dicke Decke mit Lamas mitgenommen. Genau.
Ah, ja. Ist trotzdem wahrscheinlich hart, zurückzukommen. Aber ich wünsche dir viel Kraft. Danke nochmal für den Reisebericht. Also nicht nur hier, sondern auch den, den ich auch verfolgen durfte.
Gerne,
hat mir sehr
gerne.
Viel Spaß gemacht. Sehr viele Erinnerungen hochgebracht.
Oh.
Ja, ist halt wirklich weit, ne? Also sowas, also diese Reise würde ich halt, wäre irgendeine größere Aktion.
So.
Ne?
Ja,
das eben.
Das stimmt.
Genau. Und jetzt soll ich was
dir
dazu
sonst?
Sagen.
Ja. Was treibst du so?
Mein Bericht ist, also ich habe erstmal, ist es viel Chaos, viel Arbeit, viel durch die Gegend rennen. Das gesundheitspolitische Konnex ist, ich war für 2 oder 3 Stunden auf dem Deutschen Pflegetag. Und zwar gar nicht um irgendwas, ja doch, sinnvoll war es ja schon, aber sozusagen nicht in irgendeiner Funktion, sondern ich habe der Übergabe.
Kabel getragen.
Ich habe in dem Fall Audio-Equipment getragen, aber das war meine Rolle. Ich habe ein paar echt spannende Leute getroffen, natürlich unsere fabelhaften Kolleginnen von der Übergabe und auch vom Pflegeupdate, aber auch jemand vom Errichtungsausschuss der Pflegekammer NRW, war auch nett. Die haben auch einen schönen Podcast übrigens. Was mir dabei durch den Kopf ging, ist, wir sollten, weil wir haben ja auch die Angebote, ob wir nicht irgendwie auf Kongress XY mit einem kleinen Stand stehen. Wir machen das ja nur nie, weil also eigentlich keiner von uns irgendwie Zeit dafür hat. Aber wir sollten das mal.
Und kein Stand.
Ja, nee, das ließe sich ja lösen. Ich finde es, glaube ich, wäre mal ganz an der Zeit, sich mal der Realität da draußen und nicht nur virtuell zu präsentieren.
Sich zu zeigen, wenn du 10 Werbespots von Julian geguckt hast.
Ach so, okay.
Sportlich motiviert bist. Dann
wir nehmen auch Julian mit. Wir können ja dann auch fragen, ob wir das zu unserem Tierchen machen. Gut, sollen wir zu den News gehen?
Gerne, du startest.
Jetzt starte ich auch noch. Warte mal, da muss ich mich erstmal sortieren. Ich habe nämlich, also meine zweite Mini-News habe ich sie zuerst genannt und die zweite Mini-News wurde zu einer Mega-News und ich werde mir nachher überlegen, ob ich die dann in voller Länge bringe. Die erste ist tatsächlich eine Mini-News, weil sie nämlich nur eine Leseempfehlung ist. Und zwar mal wieder zu unserem Dauerthema Heilpraktiker-Unwesen. Ich habe hier die Leseempfehlung von unseren Kolleginnen von MedWatch, genauer gesagt, ist eine Recherche von Arne Weinberg. Der Titel Heilpraktiker, wer seid ihr und wenn ja, wie viele? Also MedWatch, die man ja im Übrigen auch mit ein paar Euro unterstützen kann, hat sich ja schon mehrfach, ich weiß gar nicht, 3-4 Mal mindestens mit dem Thema Heilpraktikerunwesen in Deutschland beschäftigt. Wir hatten das Thema ja auch hier schon aufgegriffen, auch mit VertreterInnen von MedWatch. Jetzt bleibt trotz Rechtsgutachten und Koalitionsvereinbarungen, die ja trotzdem sehr vage ist, bleiben ja weitere größere Baustellen in dem Bereich. Und in der aktuellen Recherche fand ich ganz lustig, haben sie versucht, einfach rauszukriegen, wie viel HeilpraktikerInnen es in Deutschland denn gibt. Und man sollte ja meinen, dass es in Deutschland relativ leicht rauszukriegen ist.
Über die Gesundheitsämter oder so.
Nicht? Sollte man meinen. Oder, also wie gesagt, bei den Ärztinnen wäre es natürlich einfacher über die Kammern etc. pp. Aber diesen Weg, diese Daten zu versuchen zu bekommen und die Unsicherheiten und warum es diese Unsicherheiten gibt und was das auch bedeutet für die Kontrolle dieser AkteurInnen im Gesundheitsbereich, darüber schreibt halt eben dieser Artikel. Und ich habe ja gesagt Mini-News, deswegen sollte ich hier zum Ende führen. Eine Leseempfehlung und auch, wie gesagt, schmeißt denen gerne ein paar Münzen in den Hut. Haben sie verdient, die machen was Gutes. Link in den Shownotes.
Gut. Perfekt. Ich mache direkt weiter mit Münzen. Die braucht nämlich auch die GKV. Da sind nämlich die Kassen leer oder zumindest die Gutachten für nächstes Jahr sagen
irgendwie
da ein großes, großes.
Fällt mir dieser Mega-Meme ein, my money don't jiggle jiggle, it falls. Sorry, weil ich fürchte, die Münzen werden nicht reichen, aber du darfst.
Naja, mal gucken. Ja, es gibt ja diverse Zahlen, die da so in der Luft rumschwören. Ich glaube, die kleinste ist 17 Milliarden Finanzloch vorausgesagt fürs nächste Jahr. Aber ja, genau. Es wurde sich da eben jetzt Gedanken dazu gemacht, wie man diese Löcher stopfen kann. Und vielleicht nochmal ganz kurz dieser Exkurs zurück. Warum gibt es überhaupt so ein Riesenloch? Also zum einen sind da natürlich ein paar spanische Gesetzgebungen, die da ordentlich zu Buche schlagen noch. Und zum anderen natürlich die bekannte Pandemiesituation, die da natürlich große Löcher auch gerissen hat. Ja, was ist jetzt geplant? Was hat man sich ausgedacht, um diese Löcher zu stopfen? Zum einen soll es einen zusätzlichen Bundeszuschuss in 2023 von 2 Milliarden Euro geben. Dazu noch ein Darlehen an den Gesundheitsfonds in Höhe von 1 Milliarde Euro, die, was quasi der Bund leistet.
Pascal hatte das in der letzten Episode auch mal kommentiert, was denn dieses Darlehen denn soll. Aber gut, erzähl das mal weiter.
Ja, ich meine, es wurde, glaube ich, alles nach allen Regeln der Kunst
zusammen
versucht,
glauben,
sich was
ja.
aus den Fingern zu saugen oder zusammenzustimmen, genau. Die Finanzreserven der Krankenkasse sollen mit einem kassenübergreifenden Solidarausgleich zur Stabilisierung der Beitragssätze herangezogen werden. Die Obergrenze der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds soll abgesenkt werden und der Anstieg der sächlichen Verwaltungsausgaben für die Krankenkasse für 23 soll auch auf 3% gegenüber dem Vorjahr begrenzt werden. Weiterhin sind auch Begrenzungen der Arzneimittelausgaben vorgesehen. Da gehe ich jetzt nicht en Detail drauf ein. Wir haben für die Vertragsärzte die Streichung der extrabudgetären Vergütung für die Behandlung von neuen Patientinnen und eine Begrenzung des Anstiegs der zahnärztlichen Vergütung für Zahnbehandlung in 23 und 24. Und was die Krankenhäuser betrifft, soll ab 25 in den Pflegebudgets nur noch die Kosten für qualifizierte Pflegefachkräfte in der unmittelbaren Patientinnenversorgung berücksichtigt werden. Wenn du gerade sagst, dass Pascal, das ist jetzt, ich habe die Episode irgendwo in einen dieser Serpentinenbusse gehört, also falls das jetzt doppelt
kommt. Deine Gedanken waren eher bei deinem Leben, ja?
Wirklich, ich habe, also ja, in einem Bus habe ich schon meine Grabrede geschrieben. Dann bitte ich das zu entschuldigen. Aber es ist eh spannend, ob das jetzt so bleibt. Ja. Am 23.09. gab es ja die erste Lesung im Bundestag. Jetzt wird das ganz heiß diskutiert, natürlich auch viele Stellungnahmen, die dazu geschrieben werden. Natürlich jeder, der da Geld geben soll, hat keine Lust, Geld zu geben, ist ja klar. Und wahrscheinlich am 20.10. haben wir dann die zweite, dritte Lesung im Bundestag. Und schauen wir mal, was dann schlussendlich dabei rauskommt. Aber so viel
ja,
dazu.
In Zusammenfassung ist kein großer Schritt. So. Also es ist jetzt nicht das, der Systemwandel der Finanzierung oder sonst irgendwas.
Das ist auch einer der großen Kritikpunkte, dass das sozusagen nur kurzfristiges Lochstopfen ist.
Aber
genau.
Mit der Koalition bei dem Thema Finanzen wird wahrscheinlich nichts anderes machbar gewesen sein. Also ein bisschen
ernüchternd. Ja, und die Zeit drängt halt auch.
Genau,
ne? Das
genau,
ist halt auch
klar.
Der größte Punkt sozusagen.
Ja, und es gibt ja auch andere Themen gerade. Ne? Also es ist jetzt gerade so irgendwie, ach ja, richtig, das müssen wir ja auch noch machen. Mhm. Also so habe ich das Gefühl, wird das gerade behandelt.
Ja.
Naja.
Langweilig ist, glaube ich, gerade nicht.
Nee. Oh Gott, jetzt bin ich ja schon wieder dran und jetzt bin ich bei dem, also ich habe ein schlechtes Gewissen, es geht um Suizidhilfe. Da sollte man kein schlechtes Gewissen haben, da sollte man offen drüber reden können. Aber ich habe ein schlechteres Gewissen, weil es könnte länger werden. Wenn ich mich nicht bremsen kann, liebe Hörerin und auch liebe Claudi.
Ich habe einen Wecker gestellt.
Ja, es gibt zwei Sachen. Claudi, du musst dann einfach abschalten, ja, und gibst mir später dann Bescheid, ob ich das alles rauskürzen soll oder nicht. Liebe HörerInnen, ihr habt dann Kapitelmarken später. Und wenn euch das alles nicht interessiert oder euch das zu langatmig ist, springt einfach weiter. Es gibt nämlich, und das ist nämlich wichtig und wichtiger, es gibt ein tolles Interview später und das solltet ihr nicht verpassen. Also wenn ihr nur geringe Zeitressourcen habt und auch keine Lust habt, das irgendwie zeitsouverän später zu hören, einfach
springen. Jetzt hast du es so schlecht gemacht, jetzt willst doch gar keiner mehr.
Na, das Problem, was wir, also es gibt noch einen zweiten Grund für dieses schlechte Gewissen, es ist eigentlich keine News, also sagen wir so, es sind News-Elemente drin, ja, aber es ist, endet eher in einem Appell, aber wie auch immer. Dafür gibt es Kapitelmarken.
Starte einfach,
ich starte
damit
jetzt einfach.
Damit ich den Wecker drücken kann.
Aus Gründen habe ich mich in den letzten Wochen häufiger mal mit den vorliegenden Gesetzesentwürfen zur Suizidhilfe auseinandergesetzt. Zunächst auseinandersetzen müssen, später war ich irgendwie zwanghaft dabei. Auf jeden Fall war ich ziemlich schnell sehr frustriert, ob der schwammig schwierigen Bewertung, wenn man nur Sekundärliteratur zur Hand hat, weswegen ich mir alle Gesetze Artikel für Artikel und Absatz für Absatz in eine Excel-Tabelle reingeworfen habe. Steinigt mich.
Wie viele Zeilen hat die mittlerweile?
Ja, es ist sozusagen jeder Gesetzesentwurf hat eine eigene Excel-Tabelle. Die Zeilen habe ich nicht mehr im Überblick. Aber das Angebot, die zu bekommen, gilt für dich als aber auch allen HörerInnen, wenn sie denn…
Die jetzt noch dran geblieben sind, weil
die
wollen es
wirklich. Dran geblieben sind. Auf jeden Fall habe ich dann versucht, jeden Absatz sozusagen für mich zu bewerten. Dazu muss natürlich gesagt werden, ich habe natürlich null juristischen Hintergrund, ne? Also nada. Also, aber es ist halt sozusagen, sie sind nicht so komplex, dass man das als Normalsterblicher nicht verstehen könnte, was damit intendiert sein könnte. Es gibt auch dann auch noch, also sozusagen, um das noch komplizierter zu machen, es gibt natürlich dann auch noch einen Anhang zu jedem Gesetzesentwurf, wo dann Kommentare der AntragstellerInnen zu dem jeweiligen Absatz drin stehen. Die sind natürlich auch in dieser Excel-Tabelle. Wie auch immer, kurz, worum geht es hier eigentlich, obwohl wir das ja schon mal in unserer GMP 78 hatten. Bundesverfassungsgericht hat 26. Februar 2020 den 217er Strafgesetzbuch für verfassungswidrig erklärt. Soweit so gut, nämlich eine super erfreuliche Entscheidung. Darin wurde auch festgestellt, dass jeder Mensch ein grundsätzlich verbürgtes Recht auf selbstbestimmtes Sterben hat. Dazu haben wir auch schon mal gesprochen, und zwar mit der, also ich habe es ja gesagt, 78, mit einer der GesetzesentwurfsschreiberInnen, mit der Katrin Helling-Plahr. damals noch zusammen mit Lauterbach. Inzwischen ist der sozusagen als, wie soll ich sagen, Wortführender der Sozialdemokraten nicht mehr da, sondern das macht jetzt der Helge Lind. Auf jeden Fall, das Bundesverfassungsgericht, dieses Recht umfasst, auch die Hilfe anderer in Anspruch zu nehmen und dass es einen gegen die Autonomie gerichteten Lebensschutz nicht geben dürfte. Das sozusagen nur so als Erinnerung. Und jetzt zu meinem Grund, mich damit auseinanderzusetzen, und zwar, ich mache mir Sorgen allgemein, weil es meines Erachtens in dieser Koalition schon eine Riesenchance gibt für einen gesellschaftsliberalen Wandel, also Stichwort 219a. Aber auf jeden Fall, diesen Winter stehen jetzt drei Gesetzesentwürfe zum Thema Suizidhilfe zur Beantragung an. Übrigens, die nächste öffentliche Anhörung ist am 28. November. Ich bin schon angemeldet. Wenn du gerne dazukommen möchtest, gebe ich dir den Link.
Gar nicht, noch nicht. Bin noch im Latino-Modus, gar nichts mehr.
Auf jeden Fall, dieser Castellucci-Entwurf, also dieser christlich-konservativ dominierte Entwurf, der sieht sogar einen neuen Strafrechtsparagrafen 217 vor und sogar, ich dachte sozusagen, Nachtigallik hört ihr Trapsen, ja, ein Werbeverbot Paragraphen 217a, als ob man nicht gerade 219a weggestrichen hat. Jetzt kommt
was
der nächste.
Ist diese blöde Werbung, wo kommt
aber
denn das
auch,
her?
Aber auch, naja, die wollten, wenn ich das noch bringe, dann wird es hier noch länger. Das Problem ist, und das hatten wir bei der letzten Diskussion anders, meine ich, dargestellt, wir hatten irgendwie von zwei liberalen Anträgen oder Gesetzesentwürfen gesprochen und ich, als ich das durchgesehen habe, fand den von Künast, also die Alternative von Künast das, oder Künast Keul etc., entspricht auch meines Erachtens überhaupt nicht dem, was ich sozusagen so einem sozialliberalen Geist dieser Koalition sage. Also der ist voll von Strafandrohungen, ist voll von Ordnungswidrigkeiten, enorme bürokratische Hürden und wie ich finde auch soziale Schieflagen. Da frage ich dich gleich mal, ob du das auch so siehst. Auf jeden Fall finde ich das für diese Koalition nicht würdig genug. Ja? Also das Ding hieß mehr Fortschritt wagen. Also wenn, dann muss dann auch wirklich was anderes sein. Ich, und da scheiden sich wahrscheinlich die Geister, ja, aber für mich ist so im Zentrum, egal welcher Entwurf, es geht ja eigentlich um Menschen, die einen Suizid wünschen. Und sollte dann nicht alles irgendwie getan werden, um diesen Menschen Unterstützung auf dem Weg, und zwar egal in welcher Richtung, im Mittelpunkt stehen. Also entweder hin zu der Entscheidung, zu einer anderen Entscheidung, klar, Suizidprävention, klar. Aber auch, wenn diese Entscheidung festgestellt wird, diesen Weg selbstbestimmt und würdevoll auch irgendwie zu gestalten. Also diesen Anspruch hatte ich und bewertete quasi dann so die unterschiedlichen Entwürfe. Also diesen Geist oder diesen Stil dieser Entwürfe, finde ich, kann man eigentlich schon im ersten Paragraphen bisschen festmachen. Bei Castellucci ganz einfach, ich lese den ersten Paragraphen vor. Wer in der Absicht, die Selbsttötung eines anderen zu fördern, diesem hierzu geschäftsmäßig die Gelegenheit gewährt, verschafft oder vermittelt, wird mit Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bedroht.
Geschäftsmäßig und bedrohen.
Es geht um diese Bedrohungslage. Künast ist inhaltlich schon halbwegs okay, aber finde ich völlig unnötig verschrobelt. Erster Absatz. Dieses Gesetz dient zum Schutz des Rechts auf selbstbestimmtes und auf freier Willensbildung beruhendes Sterben durch Selbsttötung. Zu diesem Zweck eröffnet es Sterbewilligen einen sicheren Zugang zu Betäubungsmitteln, um unwürdige, unzumutbare und nicht von einem freien Willen getragene Umsetzung des Sterbewunsches möglichst zu verhindern, sowie eine autonome und voll informierte Entscheidungsfindung der Sterbewilligen sicherzustellen. Irgendwie da drin findet sich schon eine unterstützenswerte Tendenz, aber ich weiß nicht, warum das so verschrubbelt beschrieben werden muss. Helling Plar, klar, mein Favorite, mit einer gewissen, ich habe es juristische Eleganz, wenn es sowas überhaupt gibt, geschrieben und wie ich finde, in Übereinstimmung mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes auch, jeder, der aus autonom gebildetem, freien Willen sein Leben beenden möchte, hat das Recht, hierbei Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das ist wunderbar. Natürlich wird in den weiteren Absätzen dann auch irgendwie auf Beratung hingewiesen, anonyme Beratung etc. pp. Aber erstmal ist ein Statement gesetzt. Wie auch immer, aus diesem Stil, finde ich, wird schon klar, was dann später im Gesetzesentwurf genauer steht. Aber auch, und da stehe ich leider noch im Konflikt mit einer Organisation, die ich sonst uneingeschränkt unterstütze, es gibt ja auch neben diesen drei Gesetzesentwürfen Akteure, die der Meinung sind, dass der derzeit bestehende rechtsfreie Raum eigentlich der beste ist. Ich habe zwei Probleme, die ich jetzt hier benennen möchte. Das eine ist, ich weiß nicht, ob du dich mal mit Sterbehilfevereinen auseinandergesetzt hast.
Nicht so wirklich.
Im Schnitt, also es gibt ja verschiedene und die sind auch, die Verfahren sind unterschiedlich etc., aber im Schnitt liegen die Kosten, die man bezahlen muss, wenn man da Mitglied ist und dann sozusagen in den Freitod reingehen möchte, zwischen 4.000 bis 6.000 Euro. Also ganz, ganz grobe Nummer. Ne? Das kann mal mehr sein, kann mal weniger sein, je nach Aufwand. Das muss man sich erstmal leisten können. Mhm. Was für mich sofort eine soziale Frage aufwirft. Es gibt natürlich, also wenigstens bei der DGHS, Möglichkeiten, sich da an sozusagen, ich weiß nicht, ob die das Sozialfonds nennen, aber sowas Ähnliches sozusagen zu beantragen. Mhm. Aber es gibt halt keine Rechtssicherheit. Ist nicht so, dass, wie das bei Helling Plaa ist, sozusagen, natürlich ist das kostenlose Beratung. Bei Helling Plaa ist es auch eine anonyme Beratung möglich. Und damit sehe ich halt irgendwie eine soziale Hürde damit. Also ganz plump, Suizidhilfe, ja, kann man machen, aber eigentlich nur für die Leute, die sich das leisten können. Also es gibt auf jeden Fall keine garantierte Kostenerstattung. Dann aber auch, finde ich, die rechtliche Grauzone, die selbst ja bei hilfswilligen ÄrztInnen zu einer, wie ich finde, völlig verständlichen Zurückhaltung führt. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, gerade wird in Berlin mal wieder gegen einen Hausarzt ermittelt, der 21 Suizidassistenz geleistet hat. Das ist auch das Standardverfahren, dass man, wenn man einen so assistierten Suizid begleitet hat, dass man sich selbst anzeigt. Das ist zurzeit das gängige Verfahren und meines Erachtens kann das doch kein gewünschter Dauerzustand sein. Kurzum, ich bin der Meinung, es braucht ein liberales Gesetz, das Suizidwilligen ein würdevolles Sterben ermöglicht und auf der anderen Seite halt auch ÄrztInnen eine sichere legale Grundlage für diese letzte Hilfe bietet. Und da kommen wir zu meinem, wie gesagt, wenig News, mehr Appell, sehe ich halt ausschließlich den Entwurf von Katrin Helling-Plaa, Holger Lind, Petra Sitte könnte man noch einige nennen. Und jetzt kommen wir zum frustigen Anteil, das wäre ja neutral, wenn das sozusagen alles die gleiche Unterstützung hätte. Die Aussichten sind eher schlecht. Also Stand jetzt, der Gesetzentwurf mit der höchsten Zustimmung ist leider bei dem wirklich schlechtesten oder restriktivsten Gesetzentwurf, und zwar dem von Castellucci. Zu den Zahlen sage ich nachher auch gleich nochmal was. Wollte aber nochmal kurz auf Künast-Kohl eingehen. Der Entwurf von Künast-Kohl sieht ja zunächst von Regelungen im Strafgesetzbuch ab. Ist klar, ist ein eigenes Gesetz. Sie fordert aber mit der Ausnahme Sterbewillige in Todesnähe oder entsprechende Notsituationen, Klammer auf, die Abgrenzung wird im Einzelfall echt schwer werden, aber sozusagen für die gibt es ein eigenes Verfahren. Also mit Ausnahme von dieser Gruppe sieht sie die Einrichtung relativ, oder ich finde enormer, hoher bürokratischer Bewilligungsgremien auf Länderebene vor, die dann für die Abgabe suizidtauglicher Mittel nach Hause zuständig sein sollen. Auch da, es geht in dem Fall sozusagen Mittel nach Hause, da ist die Begleitung von anderen Menschen auf diesem Weg ist nochmal anders geregelt. Also für mich wird, wenn ich diesen Gesetzentwurf durchgehe, wird den Sterbewilligen damit ein wahnsinniger Hürdenlauf an Beratung, schriftlichen Beantragungen, das finde ich auch nochmal problematisch, Prozeduren einzuhalten, Fristen abverlangt. Und wenn man diese missachtet, wird dann doch wieder auf Strafen gesetzt. Ich nehme mal zwei, drei Punkte raus, um das vielleicht ein bisschen zu verdeutlichen. Bei Helling Plaa kann zum Beispiel die Beratung völlig anonym erfolgen. Künast schreibt im Paragraphen 4 Absatz 2, es setzt voraus, dass Sterbewilligen ihren Sterbewunsch zur Niederschrift der nach Landesrecht zuständigen Stelle oder in einer schriftlichen Erklärung, die zum Zeitpunkt des Antrages nach Absatz 1 Satz 1 nicht älter als einen Monat sein darf, Folgendes glaubhaft darzulegen. Und jetzt kommen halt Sachen, die man da in diesem Antrag schriftlich darlegen muss, ne? Also Ursachenbenennung etc. Zum einen kann man natürlich argumentieren, das geht keinem was an. Aber ich finde ja schon das vorgelagerte Problematisch schriftlich. Also ich kann gut tippen, kann gut schreiben, ja, mehr oder weniger wunderbar. Aber ich habe viele in meinem Bekanntenkreis, die mit dem Schriftdeutsch nicht ebenso locker umgehen können. Die werden natürlich auch dann benachteiligt. Es gibt da jetzt irgendwie nicht eine Möglichkeit, sich irgendwie in einem Beratungsgespräch zu artikulieren und das würde dann ausreichen. Aber dann geht es noch, es gibt einen eigenen Paragraphen 8 zu Straftaten bis zu 5 Jahren und Ordnungswidrigkeiten bis 25.000 Euro. Und natürlich auch da ein Werbeverbot. Also ich mache es mal bildlicher, ja, weil ich eine bestimmte Serie jetzt gerade schaue. Welches Helling Plaa stelle ich mir vor wie eine Wanderung durch das Auenland. Ja, auf dem Weg begleitet von freundlichen, ihr kennt die Figuren, ja, unaufdringlichen, hilfsbereiten Begleiterinnen, gerne auch mit haarigen Füßen. Künast dagegen ist eher so, wenn ihr euch die Szene vorstellt, so Moria. Es gibt ja einen Weg durch dieses Labyrinth, durch diesen Berg, aber Gefahren lauern eigentlich überall und eigentlich ist man so als Gruppe ziemlich alleine gegen alle. Castellucci, und das ist natürlich bei dem Bild, was ich gewählt habe, wenig überraschend, wäre dann eher so der Weg nach Mordor. Passt insofern auch, als zumindest ich aus dem Gesetzentwurf überhaupt keinen klaren Weg erkennen kann, den Suizidwillige überhaupt gehen können. Ist halt doch nicht dazu ausgelegt, es geht ja um ein Verbot erstmal.
Wow. Was für ein sprachliches
Bild. Es gibt, ja, ich dachte, das gönne ich mir doch mal. Und deswegen, es wird immer länger, um Gottes Willen. Zum Abschluss noch, hatte ich ja gesagt, ein paar Zahlen. Ich versuche ja die Mitzeichnenden zu tracken, fokussiere mich so ein bisschen auf meine Sozis, aber wie gesagt, keine Garantie, ist jetzt eher auch sowieso nur zur Orientierung. Helling Plath, zumindest 70 Mitzeichnende primär mit 64% von der FDP, dann auch SPD mit 27% und dann Linke und Grüne und auch ein Unions-MdB ist auch mit dabei. Bei Künast, da weiß ich, dass ich nicht auf dem aktuellen Stand bin. Also ich weiß, dass es neue Zahlen gibt, aber die habe ich noch nicht. Gibt es 50 Mitzeichnende, grobe Aufteilung, 58% Grüne, 42% SPD. Sonst ist meines Wissens keine andere Fraktion mit dabei. Also Stichwort fraktionsübergreifend soll ja das eigentlich sein. Bei Castellucci, also dem Entwurf mit garantierter Wiedervorlage beim Bundesverfassungsgericht, hat ja, wie ich erwähnte, die meisten Mitzeichnenden, was ja auch meine Sorge begründet. Und mein aktueller Stand heute aus dem Büro Castellucci ist 122 Mitzeichnende, wobei ich die Aufteilung, wie gesagt, nicht habe. Wenn das die gleiche geblieben ist wie noch im März, ist das fast die Hälfte Union mit 45%, 22% SPD, 17% FDP, 15% Grüne und 2 linke Abgeordnete auch noch dabei. Und jetzt komme ich aber auch wirklich zum Ende, nämlich zu meinem sicher etwas pathetischen Appell. Liebe Abgeordnete, liebe MdB-MitarbeiterInnen unter unseren HörerInnen, klar, also verhindert Castellucci ist Priorität, aber tut dies, indem ihr euch klar hinter den Gesetzesentwurf von Helling Plath stellt. Es wäre einfach schön, mit dieser Koalition, haben wir lange darauf gewartet, dass sowas überhaupt möglich ist, einen gesellschaftsliberalen Wandel hinzubekommen und das auch in diesem Feld. So. Fast Ende dieses Beitrags. Bin erstmal gespannt, was ihr darüber denkt. Also nicht nur die MitarbeiterInnen, sondern natürlich auch alle HörerInnen. Falls ich da irgendwie Bullshit erzählt habe, eurer Meinung nach als Nichtjurist, schreibt mir gern. Ich weiß gar nicht, ob wir die E-Mail jemals genannt haben. In dem Fall PS.
Steht auf der Website.
Auf der Website. Ich nenne es trotzdem. Ja, einfach um die Chancen zu erhöhen, in den Austausch zu kommen. ps@gmp-podcast.de.
Und auch wenn ihr es geschafft habt, dieses Stück durchzuhören und immer noch dabei seid.
Ich bin fertig. Du darfst weitermachen.
Ja, ich habe noch was zu den Gesundheitskiosken mitgebracht, nämlich auch, weil mir, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wer von den drei, mit dem wir dann das Interview gemacht haben, von GEKO nochmal diesen Hinweis gegeben hat. Ich hatte ganz vergessen, dass wir uns am Ende auch noch über die Gesundheitskioske austauschen und jetzt hat sich ja einiges dazu getan, sozusagen seit Aufzeichnung des Interviews. Und auch so finde ich es eine spannende News. Da gucken wir nochmal zurück in den Koalitionsvertrag des Bundes, wo nämlich auf Seite 66 steht, ich zitiere: In besonders benachteiligten Kommunen und Stadtteilen, in Klammern 5%, errichten wir niedrigschwellige Beratungsangebote, in Klammern zum Beispiel Gesundheitskioske für Behandlung und Prävention. Mhm. Genau, das ist sozusagen jetzt schon in die Umsetzung gegangen. Manche sprechen ja auch von Lauterbachs Lieblingsprojekt, aber vielleicht ja nochmal kurz, wer sich jetzt irgendwie so einen Bauchladen mit Bonbons vorstellt, wenn es um Kiosk geht oder irgendwie so Gummitiere. die verkauft werden in dubiosen Straßenläden. Was ist eigentlich ein Gesundheitskiosk? Was ist eigentlich geplant? Es sollen laut dieser Gesetzesinitiative 1000 Kioske entstehen in sozial benachteiligten Regionen und diese Anlaufstellen sollen von den Kommunen initiiert werden, mehrheitlich finanziert werden von der gesetzlichen und privaten Krankenversicherung und zwar genau 74,5% von der gesetzlichen Krankenversicherung, 5,5% von der privaten und die Kommune gibt nochmal 20% der Gesamtkosten dazu. So ist es in dem Gesetzesentwurf, in der Gesetzesinitiative, Entschuldigung, geplant. Und Hauptaufgabe der Kioske ist es, den Zugang zur Versorgung der Patientinnen und Patienten mit besonderem Unterstützungsbedarf zu verbessern und Versorgung zu koordinieren. Das sollen eben insbesondere niedrigschwellige Beratungsangebote sein, damit eben auch Gesundheitskompetenz gefördert werden kann. Weiterhin sollen medizinische Routineaufgaben durchgeführt werden, lokale Netzwerke mit aufgebaut werden und auch Vernetzung mit den bereits bestehenden Unterstützungsstrukturen gegeben sein. Mhm. Ja, so schreibt es zumindest das Bundesgesundheitsministerium in der Pressemitteilung. Und jetzt wird es kurios, was ist mittlerweile passiert. Also es ist ja nicht so, dass das eine total brandneue Idee ist. Mhm. Es gibt zum Beispiel seit 2017 in Hamburg-Billstedt schon einen Gesundheitskiosk, der sozusagen in einem Pilotprogramm da, ich bilde mir auch einen, es ist aus einem Innofond-Programm erwachsen, wie dem auch sei. Auf jeden Fall gibt es den seit 2017 auch mischfinanziert durch Krankenkassen schon. Jetzt ist es aber so, dass Lauterbach sogar in diesem Gesundheitskiosk seine Eckpunkte vorstellte. Aber Ende September haben TK, DAK, Barmer und BKK Mobil ihren Ausstieg aus der Finanzierung angekündigt. Nämlich mit der Begründung, dass ja zu erwartende Mehrkosten durch das oder generell durch das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz zu erwarten sind, die Kassen eh leer sind und auch, dass erste Evaluationsergebnisse vorliegen und dass der Kiosk viel mehr Sozial- als Gesundheitsdienstleistung anbiete. Also diese ganzen Beratungsgespräche, wie auch immer, da wurde sozusagen festgestellt, das ist doch gar nicht originär unsere Aufgabe, da dürfen wir doch gar keine Kassengelder für verwenden.
Armut
was wir hier
Gesundheit.
Machen, ist doch Sozialpolitik. Ja, ich musste... Naja, innerlich lachen oder weinen, wusste ich in dem Moment nicht. Ne? Also Gesundheit ist Soziales, Soziales ist Gesundheit. Das ist halt untrennbar miteinander verwoben. Und ja, natürlich, wenn man natürlich in sozial benachteiligte Gebiete geht und das Ziel ist, da eine Koordinierung anzubieten und einen niedrigschwelligen Zugang anzubieten, dann ist das einfach klar, ne? Dass das miteinander verwoben ist. Aber das wird jetzt natürlich als Argument ins Feld geführt, um da nicht mehr finanziell zu unterstützen. Genau, also für diesen Gesundheitskiosk ist jetzt die Frage, wie geht's weiter? Ne? Werden die Finanzmittel ausreichen, müssen die Personen entlassen, können die sozusagen diesen Kiosk noch halten? Aber auch so erntet der Vorstoß von mehreren Seiten Kritik. Also ist natürlich die Frage, brauchen wir sozusagen noch so eine extra Parallelstruktur? Zum Teil gibt es ja in den letzten Jahren, gab es ja schon einige Vorstöße auch von einigen Bundesländern zum Teil oder eben auch Kommunen, so integrierte Versorgungszentren beispielsweise aufzubauen oder diese Gesundheitszentren aufzubauen, wie auch immer. Genau, ne, das wird natürlich zum Teil jetzt damit so ein bisschen konterkariert. Aber natürlich, also der Ansatz ist natürlich, also finde ich aus meiner Perspektive absolut richtig, weil genau das ist eben häufig der Grund, ne, dass Menschen halt völlig überfordert sind von was ist überhaupt möglich im Gesundheitssystem und eben das Problem ist, dass Gesundheit und Soziales so eng miteinander verwoben sind und wo soziale Probleme sind, sind häufig auch gesundheitliche Probleme. Ne? Also wir werden die Debatte auf jeden Fall weiter verfolgen, aber das vielleicht so kurz als Vorsprech dann auch zum Interview, weil wir natürlich da auch kurz mit drauf eingehen und das Gesundheitskollektiv in Neukölln natürlich auch einen Ansatz verfolgt, die eben genau sagen, wir gehen in so ein sozial benachteiligten Stadtteil.
Das wäre eine super Überleitung, aber du hast noch eine Kurznews.
Aber, ach, stimmt. Ja, ich habe noch zwei Kurznews, die noch mehr schlechte Laune machen.
Yes.
Genau, ich bringe die jetzt einfach noch ganz kurz und dann müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, bevor es dann thematisch beim Interview weitergeht. Und zwar
ist meine Antwort auf alles.
Kapitelmarken, genau. Zwei Kurznews. Wir haben es immer wieder im Podcast mal gebracht, dass ärztliche Praxen und auch Kliniken von großen Ketten und Holdings übernommen werden. Und ich wollte hier einfach nur nochmal in die Runde werfen, dass das nicht nur ein Problem ist der menschlichen Medizin, sondern auch bei tierärztlichen Praxen so der
Echt?
Fall ist.
Okay.
Genau, war vor ein paar Wochen in der Tagesschau. Und interessanterweise unter diesen ganzen Subunternehmen stehen häufig am Ende Mars oder Nestlé. Was auch sehr skurril ist, was die mit Tiermedizin am Hut haben. Aber es ist wohl so, dass in Deutschland die Preise für tiermedizinische Behandlung noch relativ gering sind. Das heißt, da haben bestimmt ein paar UnternehmensberaterInnen ausgerechnet, dass da hohe Gewinnmargen zu erwarten sind. Und natürlich viele kleine tierärztliche Praxen freuen sich auch über eine Übernahme, weil sie sich dann gegebenenfalls auch sozusagen Gerät anschaffen können, was sie sonst sich vielleicht nicht leisten könnten. Und laut dieser Tagesschau-Recherche ist es so, dass von den rund 250 Tierkliniken inzwischen mehr als 60 in der Hand von Anicura sind. Das ist eben eine dieser Unterfirmen und weitere 60 Praxen und Kliniken laut Angaben des Bundeskartellamts unter der Obhut von Evidencia, ein sehr schöner Firmenname, genau, halt auch Nestlé zugehörig stehen. Das als eine Kurznews und die andere Kurznews lässt mich eigentlich nur den Kopf schütteln. Physios und GKV-Spitzenverband kommen einfach nicht zusammen.
Nee, bitte nicht, ey.
Mal gucken, wie lange ich das noch erzählen muss. Es gab ja eine Entscheidung der Schiedsstelle, die jetzt sozusagen nochmal aufgerollt wurde, aber auch jetzt nach 4 ergebnislosen Verhandlungen wurden die schon wieder für gescheitert erklärt. Es ging nochmal um die Vergütungserhöhung, Vergütungsanpassung aufgrund von gestiegenen Kosten, um die Vergütung für Hausbesuche und auch die Hygienepauschalen. Und ja, jetzt, ich habe nur hingeschrieben, was ist da nur los? Also ich verstehe es mittlerweile langsam echt nicht mehr, warum man es nicht schafft, sich da zu einigen, was da das Problem ist. Wahrscheinlich sollten die mal alle, weiß ich nicht, einen Tag im Spaßbad verbringen, aber das macht jetzt auch keinen Spaß, wenn es wasserkalt ist. Ich weiß es nicht. Wer da Lösungen hat, Ideen hat, warum die sich nicht vertragen, ich nehme sie gerne.
Ja, oder auch einen Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin vorschlagen möchte, die uns das vielleicht mal erläutert, warum das wirklich so zäh ist. Also, na gut. Claudi, danke für die News, aber du bist weiter am Reden, weil du musst uns irgendwie in das Interview, was du geführt hast, einführen.
Ja, witzigerweise, wenn ich an das Interview denke, es war wirklich so brütend heiß schön. An dem Tag und wir haben aber so eine schöne Limo getrunken, das erinnere ich noch. Genau, ich glaube, es war im Juli auf jeden Fall. Genau, ich war nämlich zu Besuch im Gesundheitskiosk Neukölln, im Gesundheitskollektiv Neukölln natürlich, es ist kein Kiosk. Aber sie haben sozusagen, im Juni war das, so bin ich nämlich drauf gekommen, das neue Zentrum eingeweiht in Neukölln am Rollberg. Und da war ich zu Besuch und da durfte ich mit Johanna, Charlotte und Jens vom Gesundheitskollektiv sprechen, wie das aufgebaut ist, wie so deren tägliche Praxis aussieht, wie sie dazu gekommen sind und ja, wie sie so grundsätzlich organisiert sind.
Spannendes Gespräch. Endlich ab zum Interview.
Zum Interview. Juhu. Okay, dann kann es losgehen. Ja, ein totales Novum. Wir sitzen uns hier nämlich heute gegenüber in echt in Berlin. Und ja, immer wenn ich hier bin, ist es richtig heiß draußen. Das war bei der Eröffnung ja auch so, dass wir hier schwitzend durchs Gebäude gegangen sind. Ich bin hier im Gesundheitskollektiv Neukölln und mir sitzen gegenüber Charlotte, Johanna und Jens. Hallo in die Runde.
Hallo.
Hallo. Ja, und bevor wir starten, warum wir heute hier sitzen und in welchem Gebäude wir eigentlich sitzen, würde ich ganz gerne euch noch fragen, dass ihr euch einmal kurz vorstellt, unseren Hörerinnen. Und ja, fangen wir gerne an. Charlotte zu meiner Linken, magst du dich ganz kurz einmal vorstellen?
Genau, ich bin Charlotte. Ich arbeite als Gesundheitswissenschaftlerin an der Medizinischen Hochschule Brandenburg und bin hier aktivistisch im Gesundheitskollektiv aktiv, auch noch gar nicht so ewig dabei, weil ich nämlich vorher in Köln dabei war. Wir haben so eine Dachorganisation, das heißt, ich habe schon viel mit dem GEKO zusammengearbeitet.
Spannend, danke. Johanna?
Ich bin Internistin und arbeite hier als Hausärztin und vorher 10 Jahre im Krankenhaus in Köln gearbeitet und dann als Hausärztin und jetzt seit Januar, seitdem es uns hier als Stadtteil Gesundheitszentrum gibt, mit Kirsten Schubert und Eva Strankowska und Nora Berneis und Seher Dinker als allgemeinmedizinische Praxis. Mhm. Ich bin schon von Anfang an, also seit 2014 im Gesundheitskollektiv, seitdem Kirsten Schubert die erste E-Mail geschrieben hat, sozusagen. Genau, und habe somit auch den ganzen Prozess und sowas halt irgendwie mitgekriegt und freue mich jetzt sehr, dass wir jetzt hier alle zusammen sind.
Danke. Jens.
Ja, hallo, ich bin Jens. Ich bin Gesundheits- und Krankenpfleger und ich bin wie die meisten anderen wahrscheinlich auch im Krankenhaus sozialisiert und komme aus der Intensivpflege eigentlich und habe dann irgendwann auch angefangen, mich auch für so Stadtteilarbeit und so integrierte Versorgung zu interessieren und bin dann natürlich auch aufs Gesundheitskollektiv gestoßen, bin hier seit 2020 aktiv, also aktivistisch und aber auch projektbezogen arbeite ich in ganz vielen Zusammenhängen hier. Und genau, ich bin total begeistert für so interprofessionelle Zusammenarbeit, was ich jetzt auch studiert habe, habe den Pilotstudiengang abgeschlossen an der Alice-Salomon-Hochschule und bin da mit großer Begeisterung und Enthusiasmus hier und freue mich auch, dass wir hier zusammensitzen können.
Ja, super, danke. Genau, wir sitzen ja hier in den Räumlichkeiten des GEKO und ich bin so ein bisschen drauf gekommen, weil ich am 18.06., wo ihr hier quasi große Eröffnungsfeier hattet, auch schon mal durch die Räumlichkeiten geführt wurde, dankenswerterweise. Aber könnt ihr unsere Hörerinnen einmal mitnehmen, gedanklich hier durch dieses neue Stadtteilgesundheitszentrum?
Also man steht vor einem großen Gebäude, was Holz und Beton zusammengebaut ist und das Ganze, also das Gebäude an sich heißt Alltag und es gibt irgendwie relativ viele Initiativen, die noch in diesem Gebäude mit uns drin sind. Und wenn man die 2 Stockwerke, die wir hat, betritt, gibt es erstmal links die Kaffeepraxis, das Café, was jetzt auch seit dieser Woche eröffnet hat, was so Raum für Austausch und Treffen und aber auch einfach was zu essen und zu trinken sein soll oder ist. Dann gibt es im ersten Geschoss gibt es noch 2 Beratungsräume und den Raum, wo sich der Verein trifft oder wo die Mitarbeitenden des Vereins arbeiten. Und wenn man dann eine Treppe hochgeht, kommt man ins erste Geschoss und da befindet sich so linke Hand die allgemeinmedizinische, die hausärztliche Praxis und auf der rechten Seite die Kinderpraxis. Und auch da ist ein Beratungsraum für die psychotherapeutische Beratung oder Therapie für Kinder und Jugendliche und auch ein weiterer Beratungsraum für Sozialberatung. Und unser Pausenraum ist da auch noch natürlich. Wir machen auch Pause. Ja.
Also sind ja sozusagen viele Professionen unter einem Dach zusammen. Wie hebt ihr euch denn von anderen oder ich sag mal herkömmlichen Versorgungszentren ab? Was ist hier anders?
Ich würde sagen erstmal, dass wir selbst organisiert sind, dass wir ein Kollektiv sind und dass wir eben also auch schon multiprofessionell seit 2014 dieses Stadtteilgesundheitszentrum zusammen geplant haben. Und so vorausgegangen ist eine Gruppe aus Hamburg und auch mit Leuten aus Berlin, die eigentlich so aus dem Büro für medizinische Flüchtlingshilfe gekommen sind und damals sich eigentlich überlegt haben, dass so wie die ambulante Versorgung ist und vor allem auch für Leute ohne Papiere, also illegalisierte Menschen ohne Zugang zur Gesundheitsversorgung, dass es nicht immer nur so eine Parallelversorgung geben kann, sondern dass es auch was anderes geben muss und sind dann relativ schnell. Und das ist auch das, was uns alle eint und was so die grundlegende Therapie-Theorie ist, sind relativ schnell auf die sozialen Determinanten von Gesundheit gestoßen, was die WHO schon ja in den 70ern in ihren Papieren drin stehen hat, was bedeutet, dass das, was krank macht, eben nicht nur das individuelle Verhalten ist, also wie man isst, wie man sich bewegt, ob man raucht oder was auch immer, sondern dass vor allem die sozialen Verhältnisse, wie man arbeitet, Arbeitsbedingungen, wie man wohnt, Rassismus, Diskriminierung, Sexismus, dass das alles sehr großen Einfluss auf Gesundheit und damit eben auch Krankheit hat. Und wenn man das sagt, dann braucht es eben in der ambulanten Gesundheitsversorgung auch nicht nur Ärzte, die ambulante Gesundheitsversorgung machen, sondern eben ein multiprofessionelles Team aus Sozialarbeitenden, aus Gemeinwesenarbeit, aus Therapeutinnen, ein Ort, wo man sich treffen kann. Also all das, was wir jetzt hier unter einem Dach sozusagen vereinen. Ja. Genau, und das würde ich auch sagen, ist so, also einmal, dass wir eben auch eine kollektive Struktur sind und nicht so, wie es ja sonst in der ambulanten Gesundheitsversorgung ist, dass es so eine Ärztezentriertheit gibt, sondern dass wir suchen, hier auch hierarchiearm oder auch eben Hierarchien, die es normalerweise halt irgendwie im Gesundheitswesen ja sehr häufig irgendwie gibt, irgendwie abzubauen und eben auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten, multiprofessionell. Und dass wir eben auch das Ganze, also dass wir Gesundheit eben auch politisch denken und das, was wir, bevor es dieses Zentrum gab, halt auch sehr viel gemacht haben, ist schon so in den Stadtteil reinzugehen und zu gucken, was gibt es eigentlich auch schon für AkteurInnen irgendwie im Stadtteil, um einmal keine Doppelstrukturen zu bilden und aber auch so ein bisschen zu gucken, was sind eigentlich die Bedarfe, was sind die Bedürfnisse hier im Stadtteil und im besten Fall eigentlich so auch partizipativ mit dem Stadtteil eigentlich das Zentrum zu bilden, was nicht so ganz geklappt hat, aber nichtsdestotrotz irgendwie uns sehr wichtig war, gut vernetzt mit dem Kiez zu sein, um hier nicht so UFO-mäßig halt irgendwie eigentlich zu landen. Genau, und in der politischen Vision würde ich sagen, die Idee war zu sagen, man hat halt irgendwie die hausärztlichen Praxen als so ein ganz niederschwelliges Angebot, weil halt jede Person irgendwann mal eine Hausärztin irgendwie braucht. Und dadurch dann, wir haben einen sehr ausgefeilten Anamnesebogen, wo wir eben auch diese sozialen Determinanten wie Miete und sowas irgendwie abfragen. Und man dann eben Bedarfe eigentlich schon abfragt, dann kann man das irgendwie an die Sozialarbeiterin weitergeben oder an die Psychotherapeutin und im besten Fall eigentlich auch dann mit der Kiezarbeit gucken, dass man irgendwie Leute zusammen organisiert und meinetwegen, also in der Traumvorstellung natürlich dann irgendwie gegen hohe Mieten zusammen auf die Straße geht und irgendwas daran ändert. Also das, würde ich sagen, ist so ein bisschen so die Grundidee, die dahinter steht. Genau.
Und habt ihr euch auch bewusst für Neukölln als Stadtteil entschieden?
Also irgendwie natürlich schon, weil das, was ja auch irgendwie klar ist, dass so ein bisschen, wenn du arm bist, musst du früher sterben. Also ne, dass es ja einen großen Unterschied gibt in der Lebenserwartung tatsächlich davon, was der, ja, was nicht der soziale Status, aber was eben, also je prekärer und je weniger Geld und so, desto früher stirbt man. Das sind in Deutschland ja 8 Jahre. Das heißt, wir haben schon vor so ein bisschen so ein, es gibt ja in Berlin diesen Sozialatlas, den haben wir uns schon angeguckt und da schneidet Neukölln auch nicht so gut ab. Aber im Endeffekt war es so, dass wir eigentlich eingeladen wurden hier in dem Haus, in diesem Alltag halt irgendwie, ob wir nicht Bock hätten, mit dabei zu sein. So. Und damit hat das auf jeden Fall ziemlich gut gepasst und genau.
Ja, super. Wie sieht es denn hier in dem Haus? Wie wird denn das Vorhaben überhaupt finanziert? Wie finanziert ihr euch?
Ja, immer so eine spannende Frage mit den Finanzen.
Jetzt die Hard Facts.
Genau. Also die Praxen werden eben über das normale Versorgungssystem finanziert, ne? Wobei natürlich die Menschen ohne Krankenversicherung trotzdem behandelt werden. Aber genau, also das ist erstmal so ganz normal und deswegen strukturell auch getrennt von den anderen Angeboten, weil es das eben im deutschen Gesundheitssystem eigentlich keine Struktur gibt wie diese. Deswegen haben wir parallel den Verein, über den dann eben die anderen Angebote, Beratungsangebote und so weiter laufen. Und der finanziert sich durch ganz unterschiedliche Quellen. Einmal werden wir gefördert vom Land Berlin, von der Robert-Bosch-Stiftung, von der Lotto-Stiftung und dann gibt es noch die Quartiersräte Rollberg und Flughafenstraße und auch vom Paritätischen Verband. Genau, was ja irgendwie da so generell das Problem ist, ist, dass man das immer neu beantragen muss. Also das ist ja für ganz viele soziale Projekte immer, dass es da halt keine Verstetigung gibt und man eigentlich immer so davor steht, okay, wie kann man jetzt wieder die neuen Stellen weiterfinanzieren? Wir hätten eigentlich gerne eine Kostendeckung, in der wir das gesamte Projekt finanzieren können und einfach sozusagen aus einem Topf dann die Angebote bereitstellen können, die wir anbieten, also wofür es Bedarfe gibt und nicht alles so getrennt. Genau.
Das ist auch immer ein Unsicherheitsfaktor und eigentlich braucht man ja immer noch eine Stelle extra, die sich die ganze Zeit um die Neubeantragung kümmert, sicher, ne?
Ja. Genau,
und ich glaube, ne, also das, was du gerade gesagt hast, eben auch mit dem, also wir hätten gern auch also eigentlich so einen Batzen Geld, den wir unter uns verteilen können. Und das ist ja auch was, was ich sagen würde, was uns auch wahrscheinlich von anderen Versorgungszentren abhebt, dass wir haben über Jahre lang eine Lohndebatte geführt eigentlich. Also wie wollen wir uns eigentlich finanzieren und auch, also darauf auch so eine Antwort zu finden, dass es ja im sonstigen Gesundheitssystem immer große Unterschiede irgendwie in den Professionen gibt. Und auch dafür ist es halt total schwierig, weil halt das eine eben über die ja, tarifgebunden ist und das andere halt irgendwie einfach von den Krankenkassen kommt. Und auch damit irgendwie, wir hatten irgendwie auch mal überlegt, einen Einheitslohn oder sowas zu haben, das halt irgendwie auch total schwierig ist. Also halt auch viele Sachen, die von außen kommen, uns immer wieder so kleine Steinchen irgendwie in den Weg legen, wo man eigentlich eine gute Idee hat, das irgendwie tatsächlich anders machen zu wollen, was aber total erschwert wird irgendwie so im Endeffekt.
Ja, oder als ich bei der Eröffnung hier war, habe ich ja ganz ketzerisch gefragt, und wo ist die Physiotherapie?
Ja, genau.
Genau, ne? Und da auch erfahren, dass es quasi gar nicht so gern gesehen ist, wenn eine Physiotherapiepraxis dann im selben Haus ist, was auch einen Kassensitz hat, ne?
Ja, genau. Und auch das, ne? Also ich meine, ich würde sagen, das ist ja auch so das Problem an der Gesundheitsversorgung, dass das alles so segmentiert und zersplittert irgendwie so ist. Und das ist ja genau das, was wir hier, was wirklich so wunderbar ist, dass wir alle unter einem Dach sind und man halt irgendwie auch die Menschen, die oftmals ja tatsächlich so ein bisschen verloren gehen, wenn man sagt, so ja, gehen Sie nochmal zu dem Angebot oder zu dem, die dann niemals ankommen. Und hier kann man einfach sagen, so ja, da ist Frau Lange, die Sozialarbeiterin, die kommt mal kurz vorbei oder wir gehen mal kurz dahin, dann hat man sich schon mal gesehen und dann können wir, und das ist halt einfach nur eine Tür weiter und das klappt halt irgendwie hervorragend. Das ist halt echt voll die tolle Zusammenarbeit und man kann sich halt irgendwie auch austauschen und Fallbesprechungen machen und sowas. Das ist wirklich sehr großartig. Ja.
Ja, aber im Gesundheitssystem ist das eben nicht vorgesehen. Ne? Also es ist eigentlich ja Wettbewerb und deswegen darf quasi eine Physiopraxis nicht mit einer allgemeinmedizinischen Praxis zusammenarbeiten, weil ja so Kooperationsverbot und so, wo ich immer denke, also es geht doch hier nicht um Supermärkte, sondern um Gesundheitsversorgung. Also genau, und da stellen wir uns ja auch dagegen und versuchen eben dann politisch dafür einzustehen, dass das verändert wird.
Ja, du hast es gerade auch schon angesprochen, Johanna, und auch auf der Webseite von euch steht ja, dass ihr oder euch die Vernetzung im Quartier auch total wichtig ist. Die gesundheitsbezogene Stadtteilarbeit, was kann man sich denn darunter verstehen? Also was tut ihr?
Johanna hat es ja schon angedeutet, also zum Beispiel in der Stadtteilpraxis gibt es einen ganz umfangreichen Fragebogen auch, wo ganz viele Items abgefragt werden auch und der eigentlich auch schon natürlich so eine Ausgangssituation ist, ne? Dass man darüber auch mit allen Akteuren da in Kontakt treten kann, dass man auch einen breiteren Blick kriegt einfach auf die Situation der Person und das ist so ein erstes Tool und auch eben regelmäßige interprofessionelle Fallbesprechungen werden auch durchgeführt. Aber ganz wichtig in dem Prozess war, Johanna hat das auch als UFO betrachtet und oder gesagt, dass es irgendwie so ein, dass das natürlich eine große Sorge war auch von Anfang an. Und wir haben eine Arbeitsgemeinschaft gehabt, die Kiez AG, und die das ganz schnell irgendwie auch adressiert hat, also wo früh ein Kontaktaufbau zu Akteuren stattgefunden hat, zu ganz vielen. Und das war auch, glaube ich, eine lange Arbeit. Und ich war früher auch in der Kiez AG organisiert und da sind dann eben immer so Akteure gewesen, die halt zu den einzelnen Stellen Kontakte aufbauen und die verstetigen. Ne? Wir machen regelmäßig Angebote gemeinsam, jetzt zum Beispiel auch in der Pandemiezeit, wo wir auch da wirklich konkret mit ganz konkreten Leuten zusammengearbeitet haben und Aufklärungsarbeit gemacht haben. Und das ist so ein Aspekt. Dann haben wir auch noch Sport- und Spielangebote. Also einer aus unserer Gruppe, der Ali, der ist immer unterwegs im Rollberg vor allen Dingen und ist da auch bekannt und macht dort irgendwie ganz viele Sportangebote und kommt irgendwie und hat einen Kontaktaufbau und hat auch ganz viel enge Kontakte zu den unterschiedlichen Akteuren hier. Und genau, Community Organizing haben wir auch noch. Also auch so ganz viele verschiedene Schnittstellen. Und also wir haben ja quasi die Praxen, dann haben wir so diesen Kaffeebereich, was eher so eine Com-Struktur ist auch. Und dann haben wir auch eine G-Struktur, also mobile Gesundheitsberatung zum Beispiel, die wir anbieten. Und da sind wir an unterschiedlichen Plätzen hier im Kiez unterwegs oder auch in Einrichtungen wie in der Bibliothek zum Beispiel oder auch digitale Beratungsangebote haben wir auch gemacht oder auch eben, ne, also mit so Messenger-Gruppen auch, als die Kontaktverbote waren und so oder die Kontakteinschränkungen waren. Das sind so die wichtigen Tools eigentlich auch gewesen und auch vor allen Dingen die Zusammenarbeit mit kommunalen Akteuren, also auch so im Hinblick auf so vertikale Zusammenarbeit, also mit anderen Behörden, die auch eine andere Denke haben, aber gemeinsame Ziele zu setzen, welche Zielgruppe wollen wir adressieren, welche Ziele wollen wir erreichen und wie können wir das mit unseren unterschiedlichen Stärken und Schwächen irgendwie erreichen. Und das sind so, glaube ich, sehr komplexe irgendwie Herausforderungen in dem Setting. Und wir haben ja hier in Neukölln ohnehin total vielfältigen Stadtteil mit ganz, ganz vielen den unterschiedlichen Akteuren. Und da ist irgendwie gerade so dieser Ansatz auch zu kooperieren total fruchtbar und spannend, weil einfach schon so unglaublich wertvolle Arbeit geleistet wird von ganz vielen Akteuren.
Und das Café, da kann ja quasi jeder einfach hinkommen, ne? Also vielleicht auch als Einladung an alle BerlinerInnen oder wer zu Besuch ist in Berlin, quasi mal vorbeizukommen und sich das anzuschauen.
Ja, auf jeden Fall. Und auch wenn man jetzt zum Beispiel eine Gruppe ist und einen Ort sucht, dann lohnt es sich auf jeden Fall, das mit unserer Café-Crew da auch ein bisschen Kontakt aufzunehmen und zu schauen. Also das ist ja ganz wichtig, dafür ist es eigentlich da.
Mhm. Und ich habe ja auch gesehen, also ich bin hier gerade mit meinem Equipment-Köfferchen quasi die Treppe hoch. Wir sind ja hier im Rollberg-Kiez, da muss man die Treppe hoch in Berlin, kommt nicht so oft vor. Und da klebten ja auch noch die Zettel von der Eröffnungsfeier an einigen Haustüren. Also ihr habt ja auch quasi fleißig geflyert, um das ein bisschen bekannter zu machen im Stadtteil. Ja, jetzt kommen wir mal noch ein bisschen zum Politischen sozusagen. Ich weiß gar nicht, wer von uns dreien, ob Philipp Pascal oder ich, warum wir eigentlich in den Koalitionsvertrag der Stadt Berlin geguckt haben, aber wir haben da reingelunzt und ich würde hier einmal zitieren aus dem derzeitigen Koalitionsvertrag. Die Koalition wird die in den letzten Jahren gewonnenen Erfahrungen aus den bisherigen Projekten niedrigschwellige Angebote zur multiprofessionellen Gesundheitsversorgung in Gesundheitszentren wie in Neukölln oder Kombipraxen mit Sozialberatung in Lichtenberg in ein Landesprogramm für integrierte Gesundheitszentren überführen und in den Bezirken skalieren. Ja, wisst ihr, wie es um dieses Landesprogramm steht? Ich nehme mal an, ihr seid da sozusagen mitgemeint, inkludiert und kommt ihr darin vor? Wisst ihr schon was drüber?
Genau.
Findet es statt?
Genau, das Projekt ist ja auch so groß, dass wir auch nämlich immer alles wissen, aber ja. Wir haben uns informiert und ich habe Patricia gefragt, die das wusste. Genau, also es ist so, dieses Landesprogramm steht tatsächlich und es gibt einen Haushalt, der dafür verabschiedet wurde. Genau, das heißt, wir haben eine dauerhafte Förderung auch davon vom Senat, also was auch immer dann nur fürs Soziale ist, aber genau, immerhin. Also einmal haben wir auf jeden Fall auch ein großes Interesse, das auszugestalten, weil also genau dieses Jahr gibt es anscheinend zwei Projekte, die gefördert werden, wovon wir eins sind und es gibt noch ein weiteres, was ich nicht weiß, welches ist.
Also ich nehme dann wahrscheinlich an, oder? Das Kombipraxen mit Sozialberatung.
Vielleicht, genau, das in Lichtenberg, genau. Und dann sollen aber in den nächsten Jahren auch noch weitere gefördert werden auf jeden Fall, wobei da irgendwie immer noch total unklar ist, wer und was eigentlich konkret gefördert werden soll und uns halt eben total wichtig ist, eigentlich das mitzugestalten, weil wir genau es wichtig finden, dass es auf jeden Fall multiprofessionell ist, dass es nicht ärztezentriert ist, dass es gemeinnützig ist und dass es im Kiez verankert ist vor allem eigentlich auch. Und genau, wir wurden auch schon einmal eingeladen, an so einer Gesprächsrunde mit teilzunehmen, irgendwie auch mit Gesundheit Berlin-Brandenburg und so wird es jetzt wahrscheinlich vielleicht irgendwie weitergehen. Mal gucken, wie viel wir noch dazu befragt werden. Aber wir hätten auf jeden Fall ein sehr großes Interesse daran, das zu gestalten und auch so aus unseren Erfahrungen zu erzählen.
Ja, super. Und wenn man jetzt aber in den Koalitionsvertrag der Bundesregierung schaut, da steht ja eher drin, dass quasi die Gesundheitskioske ausgebaut werden sollten. Und unsere Frage an euch ist, unterscheidet ihr euch davon? Ist das quasi was anderes? Sind das zwei Paar Schuhe? Ist es das Gleiche? Und würde denn, wenn quasi jetzt da eine anders gelagerte Bundesförderung es geben sollte, würde die euren Versorgungsbereich quasi stören?
Also zunächst mal begrüßen wir natürlich den Schritt in die Richtung, dass niederschwellige Beratungsangebote gefördert werden. Also das ist ja, so ein Kiosk ist ja auch so aufgebaut, dass es quasi alle AkteurInnen, die irgendwas mit Gesundheit und Soziales in dem Stadtteil zu tun haben, vernetzen soll. Ne? Und das haben wir ja schon beschrieben, wollen wir hier auch machen. Und auch die niederschwellige Beratung sind auch ähnlich. Und tendenziell glauben wir auch, dass einige unserer Angebote darüber auch gefördert werden könnten. Gleichzeitig denken wir, dass das nur ein erster Schritt in die richtige Richtung ist und deswegen eben auch fraglich, ob das sozusagen gut ist, weil eigentlich glauben wir, dass es eine Reform der Primärversorgung in Deutschland braucht. Und so ist es zwar ein guter Schritt, aber das kann damit nicht aufhören. Also wenn wir wirklich interdisziplinär arbeiten wollen, dann brauchen wir eben also unter einem Dach die ganzen AkteurInnen und nicht jemanden, wer dann mit mir vielleicht zu einer Ärztin geht, damit ich überhaupt verstehe, was die sagt oder noch so ein paar mehr. Also das ist auch mehr so individuell ausgerichtet, die Gesundheitskioske, ne? Also mehr noch ein Präventionskurs zu dem und ich ernähre mich dann gesünder, aber es ist eben nicht dieser Ansatz, den wir haben mit den sozialen Determinanten, dass es eigentlich einen politischen Ansatz braucht, um wirklich Verhältnisse zu ändern und damit auch ja, Gesundheit der Bevölkerung zu verbessern. Und deswegen glauben wir sozusagen, es ist zwar ein guter Schritt, aber kann nicht ändern. Und ich hatte ja schon am Anfang gesagt, wir haben ja so ein Dachverband, das Syndikat. Und da arbeiten wir eben auch, ja, deutschlandweit zusammen, um eben auch, wir haben so eine Lobby-AG, um eben auch Gespräche mit PolitikerInnen zu führen, damit es eben nicht da bleibt, sondern auch die Gesundheitszentren auch eine neue Säule der Versorgung darstellen.
Ja. Du hattest es gerade angesprochen mit dem Syndikat. In welchen Städten seid ihr noch weiter von?
Also in Hamburg gibt es ja auch schon die Poliklinik auf der Veddel. Mhm. Die gibt es auch schon länger als hier 4 Jahre. Außerdem gibt es die Poliklinik Leipzig und Dresden. Und also in Leipzig ist schon eröffnet. In Dresden gibt es das Ziel, genauso wie in Köln. Da gibt es die Gruppe Solimed. Und in Freiburg und Jena gibt es auch Gruppen. Und in Göttingen hat sich jetzt eine ganz neue Gruppe gegründet. Und es gibt sozusagen unterschiedliche, also es ist einfach unterschiedlich weit. Und unser Ziel in dem Syndikat ist, dass wir natürlich auch einfach voneinander lernen. Also nicht alle die gleichen Anfangsschwierigkeiten haben müssen. Und da ich ja jetzt genau den Schritt gemacht habe, also ich war vorher viel in Köln dabei und genau einfach, wo kann man sich bewerben, auf welche Förderangebote, also welche Konzepte gibt es schon und wofür das eben auch sehr hilfreich ist, eben in Gesprächen mit PolitikerInnen, ne, weil ja, wenn man dann sagen kann, in Berlin gibt es das schon und ja, da haben wir es so und so gemacht. Und zum Beispiel in der NRW haben wir es jetzt auch in den Koalitionsvertrag von CDU und Grünen geschafft. Also mal gucken, das ist ja nur ein Versprechen, was daraus jetzt wird. Ja, aber das ist natürlich immer die Voraussetzung dafür, damit es überhaupt gefördert werden kann. Weil ohne die Förderung vom Land Berlin wird es jetzt hier auch nicht so eröffnet worden.
Ja. Genau. Ja, und ich würde auch mal sagen, diese Syndikatstreffen sind halt auch immer toll, weil halt wirklich immer fast neue Städte mit dazukommen und wirklich irgendwie zu sehen, dass sich das halt irgendwie so ausbreitet und immer neue Leute zu treffen, die irgendwie voll begeistert von der Idee sind und das in ihren Städten aufbauen. Also ist schon immer sehr toll.
Ja, und es macht auch natürlich einfach Spaß.
So. Ja. Und wenn ihr jetzt sagt, es macht so viel Spaß, wenn ich Lust habe, mich zu engagieren, schreibe ich euch einfach. Ist das möglich?
geko-berlin.de, oder?
Das packen wir in die Shownotes. Genau. Ja, dann könnt ihr es nochmal nachlesen.
Genau. info@geko-berlin.de.
Ja, okay. Ja.
Das ist genau. Ja. Und Claudia, wenn du dich umdrehst, da vorne ist unser zweiter Platzpokal. Den hat uns die Poliklinik Hamburg geschenkt. Zur Eröffnung letztens.
Die Poliklinik aus Hamburg. Die waren die Ersten, die eröffnet haben. Und wir sind die Zweiten, die eröffnet haben. Deswegen haben wir jetzt den zweiten Platzpokal bekommen.
Gut. Ja, ich frage nur, weil die Poliklinik Veddel hat ja im letzten Jahr den Carola-Gold-Preis auch gewonnen.
Ah, okay.
Also von uns. Deswegen, weil ich auch bei Gesundheit Berlin-Brandenburg arbeite. Genau, dachte ich so. Aber genau. So viele Pokale. Ja, genau. Also ich blicke jetzt hier auf einen großen silbernen Pokal. Du hast gerade viel gesagt, dass ihr quasi in Deutschland vernetzt seid. Gibt es auch internationale Vernetzungen oder ähnliche Projekte auf europäischer Ebene?
Genau, da sind halt eben auch einige aus dem Dachverband, was Charlotte gerade erzählt hat, haben auch jetzt so ganz viele Projekte besucht. Also in Italien zum Beispiel, in Griechenland, die da noch ein bisschen anders funktionieren, glaube ich. Aber so vor allen Dingen gibt es auch Kontakte zu Frankreich. In Grenoble war aber auch letztens beim letzten Gesamttreffen in Hamburg, da war auch einer dort. Das war halt spannend. Und in Marseille auch noch das Château en Santé, die haben mehrere Standorte auch und mehrere Projekte in Frankreich auch.
Mhm.
Genau. Und dort ist es halt auch, glaube ich, eine ähnliche Situation aktuell, ne, wo ganz viele neue Stadtteilzentren auch entstehen, unterschiedlicher Trägerschaft. Genau.
Ah ja, spannend. Okay, gibt es denn noch irgendwas, was ihr gerne ergänzen wollt?
Also doch, vielleicht eine Sache noch ergänzend sonst kriege ich Ärger von meinem Mitbewohner. Nee, und das, was uns auch noch unterscheidet wahrscheinlich von herkömmlichen Versorgungszentren, ist tatsächlich, dass wir auch eine aktivistische, ehrenamtliche Struktur haben. Ne? Also aus dem Kollektiv, die alle 2014 mit angefangen haben und auf dem Weg mit dazugekommen sind, arbeiten halt nicht alle hier im Stadtteil Gesundheitszentrum, sondern es gibt halt noch viele Leute, die halt auch aktivistisch und ehrenamtlich halt unterstützen und das auch jetzt irgendwie so ein bisschen die Frage ist, was passiert eigentlich irgendwie weiter? Aber genau, das gibt es halt eben auch noch als Add-on und oder beziehungsweise mit dazugehörend auch als Struktur tatsächlich irgendwie.
Ja, und Möglichkeit, sich ja auch einzubringen. Dann
genau,
sich auch,
ja.
Genau, und halt auch wirklich nicht nur Leute aus dem medizinischen Bereich, was halt auch total spannend ist und total bereichernd ist, ne? Also ganz viele unterschiedliche Blickwinkel da auch irgendwie reinzukriegen, das ist total schön.
Mhm. Und um so eine grobe Vorstellung zu haben, also wisst ihr, wie viele Menschen sind hier angestellt im Haus aktuell? Also so Pi mal Daumen.
Ich glaube irgendwie über 20 wahrscheinlich.
Ja, das sind schon ganz schön viele, ne?
Viele. Also ich glaube, es sind über 20 angestellt und dann geht es wahrscheinlich nochmal 10 bis 15, die gerade so ehrenamtlich aktivistisch noch mit dabei sind.
Mhm. Und insgesamt eure Berlin-Gruppe?
Genau, sind dann wahrscheinlich so 30, 40 irgendwie. Ja. Mhm. Schwankend.
Pi mal Daumen, ja. Jens, ich sehe, du meldest dich hier. Du möchtest auch noch was zufügen?
Ja, nur ganz kurz. Charlotte hat ja schon erzählt, dass wir auch irgendwie im Dachverband auch verbunden sind. Und wir sind da auch natürlich so als Pflege, habe ich ja gesagt, dass wir das auch als Handlungsfeld irgendwie natürlich bearbeiten. Und wir sind natürlich auch im engen Austausch mit der Poliklinik Vettel und den Community Health Nurses dort und haben auch schon so Community Health Nursing Studentinnen hier auch schon zum Praktikum gehabt und so. Und das ist irgendwie ganz spannend, in diesem Feld zu arbeiten und auch so auf dieser Ebene auch irgendwie zu nutzen, um auch mit so Pflegenden in anderen Bereichen irgendwie in Kontakt zu kommen und gemeinsam Projekte umzusetzen. So, und das ist super schön und super spannend. Genau, und da arbeiten wir auch in der Gruppe dran. Also wir sind so mehr oder weniger fünf, sechs Leute im Moment, immer mal mehr, mal weniger und wachsen so langsam. Und das ist, ja,
vielleicht schön. Magst du noch kurz sagen, was Community Health Nurses machen oder was?
Ja, Community Health Nurses, da würde man wahrscheinlich irgendwie so traditionell irgendwie Gemeindeschwester sagen. Und das ist halt natürlich auch ein vernetzterer Ansatz. Also dieses Konzept Community Health Center kommt ja natürlich aus dem angelsächsischen Raum und aus den USA und aus Kanada, wo diese Best Practices auch umgesetzt wurden. Und da hat ja die Community Health Nurse, also eine Pflegeperson auf Masterniveau, da eigentlich eine sehr wichtige Funktion. Und es gibt ja auch in Deutschland jetzt seit 2019 gibt es ja mehrere Standorte, wo man halt Community Health Nursing Studium auch auf Masterniveau dann machen kann. Und dort brauchen wir natürlich Handlungsfelder und da sind wir hier ein ganz spannendes. Und auch natürlich in den anderen Projekten. Und das ist, ja, und da freue ich mich total drauf, wie das wird.
Und es bedeutet sozusagen, ich frage nochmal jetzt so konkret nach, einfach, dass es deutlich wird, das bedeutet, die Pflegefachpersonen gehen dann quasi in die Häuslichkeit und beschäftigen sich mehr im Stadtteil oder sind in anderen Projekten ansässig?
Genau,
oder wie wird das
realisiert? Es gibt verschiedene Handlungsfelder, also natürlich die Primärversorgung, die Beratung und auch natürlich die Gemeinwesenarbeit oder auch zum Beispiel, also ÖGD-Bereich. Also gibt es halt verschiedene Handlungsfelder, die natürlich je nachdem, in welchem Setting man sich halt befindet, dann auch entwickeln muss und auch ganz, ganz spannender, komplexes Handlungsfeld eigentlich. Ja. So.
Alles ist komplex. Mit diesen Worten schließen wir.
Genau, sehr komplex, aber schön und spannend und toll.
Ja, danke dir. Gerne. Dann vielen lieben Dank für eure Zeit. Ich freue mich hier total. Man muss dazu sagen, wir gucken hier alle drei. In der Mitte stehen zwei große Karaffen mit Wasser, mit Orangen und Minzscheiben drin. Und da es heute so heiß ist, freuen wir uns jetzt alle, einmal einen großen Schluck Wasser zu trinken. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Erfolg. Ich finde das total toll. Also ich bin ja quasi auch in meinem Lebenslauf irgendwie schon multiprofessionell durch verschiedene Professionen gehopst und finde es irgendwie immer cool, wenn das auch abgebildet wird. Und natürlich auch die sozialen Determinanten, die so oft immer so hinten runterfallen und die halt auch nicht einfach anzugehen sind. Ne? Das ist halt einfach super komplex und da Strukturen hochzuziehen, die irgendwie alles mit abdecken, ist halt einfach unglaublich schwer. Deswegen, ja, finde ich das super und wünsche euch viel Erfolg auf dem weiteren Weg. Und damit verabschieden wir uns erstmal.
Vielen Dank.
Ja, danke für das Interesse.
Danke, ciao.
Tschüss.
So, die Episode ist ja jetzt wirklich schon sehr lang geworden und dafür meine Entschuldigung. Und immer wieder den Hinweis, dafür gibt es Kapitelmarken, liebe Freundinnen und Freunde.
Aber vielleicht wollen die Hörenden uns auch lange hören, Philipp. Du darfst
die können gar nicht genug
in den
kriegen.
Mund legen. Ja, eben,
dann
freuen
auch
sich.
Das Feedback würde uns sehr freuen. Ich
hört
glaub,
ihr uns
wir
beim
haben kein
Putzen?
Problem,
wollt
weiter
ihr länger
zu reden.
Putzen?
Genau, ist Putzen noch nicht erledigt. Lustigerweise, nachdem du so häufig Kiosk gesagt hast und dann dazu auch noch Mars und Nestle. Ich habe jetzt total Bock auf Schokolade. Schade. Passt auch zu der Jahreszeit. Aber ich glaube, in diesem Unsinne machen wir jetzt langsam fertig. Wie gesagt, leider kein Medizinmurks. Pascal ist nicht da. Ich kann es auch noch nicht mal versprechen, dass es beim nächsten Mal ist, aber ich bin sehr guter Dinge, dass wir beim nächsten Mal noch einen Medizinmurks haben. Hast du noch was?
Kommt gut durch den Herbst.
Ja, wieso? Das klingt so, als ob wir so lange nicht da sind. Also Entschuldigung, wir nehmen uns vor, bald wieder zu erscheinen.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, sehr schön.
Ich trotzdem sagen.
Ja, gut, aber richtig. Genießt die Zeit, wo es noch so schön sonnig ist, zumindest jetzt heute noch. Okay, bleibt gesund, macht gesund. Nobody knew that healthcare could be so complicated.